Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OKCOOL trifft, dem Format hier bei OKCOOL, in dem ich, Domstadt, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch treffen darf. Und dieses Mal melde ich mich aus dem Kernzentrum des Wüstenplaneten Dunes zu euch, denn eine Hitzewelle hat Deutschland erfasst, während ich hier in diesem Moment spreche. In Hamburg hat es jetzt an diesem Vormittag bereits lässige 26 Grad. Ich weiß. Einige von euch da draußen, die regelmäßig in der Türkei oder in Ägypten oder in Tunesien Urlaub machen oder sowas, die werden jetzt lachen und sagen, ui, frische Brise, was hat er denn? Ist mir egal, Hitzeempfinden ist auch ein bisschen subjektiv. Ich find's warm, ich find's schlimm, aber ich werde alles geben, um diese ganz besondere Folge hier angemessen anzumoderieren, ganz besonders deswegen, weil ich zum einen einen Gast hier habe, den viele von euch kennen dürften, und zum anderen, weil es mal wieder ein Gast ist, den ich bisher persönlich nicht kennenlernen konnte, durfte, was auch immer, immer nur aus der Ferne mitbekam, sein Wirken und Machen, und jetzt aber die Gelegenheit bekam, ihn endlich vor meinem Mikrofon begrüßen zu dürfen, und zwar spreche ich von Stefan Reichert. So. Stefan Reichert hat schon viele Hüte in seiner Karriere aufgehabt. Er ist seit über 20 Jahren Teil der deutschen Spielebranche und darüber hinaus. Er war hier unter anderem als Managing Director der DEFCOM zu Gast, aber er hat auch noch andere Hüte wiederum in unserem Gespräch aufgesetzt. Die DEFCOM, um damals zu beginnen, ist eine große Entwicklerkonferenz, die angesiedelt ist in Köln am Vorabend der Gamescom. Also jetzt, wenn diese Folge erscheint, dauert es noch eine Woche und einen Tag, dann geht die los. Die versammelt hunderte von Entwicklerinnen und Entwicklern in ihren Hallen, um sie einzuladen zu Roundtables, Gesprächen, Keynotes, Workshops, Networking-Veranstaltungen, dies, das, jenes. Ich hörte schon sehr viel Gutes von dieser Veranstaltung, war selber aber noch nicht vor Ort und habe diese Gelegenheit mal genutzt, gemeinsam mit Stefan Reichert, der mehr als nur ein entscheidendes Rädchen in diesem DEFCOM-Getriebe ist, mal darüber zu sprechen, wie funktioniert so eine Veranstaltung eigentlich, welche Arbeit fließt da rein, was sind die Sorgen und Bedenken, die er jetzt rund eine Woche vor Beginn dieser Veranstaltung so hat, worauf freut er sich. Damit beginnt unser Gespräch und dann aber nehmen wir auch ein paar Kurven zu einigen anderen Stationen aus Stefan Reicherts Karriere. Wir arbeiten uns quasi rückwärts durch seine Biografie. Wir landen irgendwann bei seiner Gründung vor über 20 Jahren seines Entwicklerstudios, in dem er RTL-Lizenzspiele, zum Beispiel ein Horst Schlemmer-Quizspiel, mitentwickelt und veröffentlicht hat. Wir sprechen über die Erfindung der Quo Vadis, eine Entwicklerkonferenz wiederum, die 2003 in Berlin an den Start ging, die er mitgeformt hat, die mittlerweile aber nicht mehr existiert. Und dazwischen lassen wir auch viel Platz, weil das war mir sehr wichtig, für Themen, über die mancher, ich sag mal, Veteran da draußen vielleicht gar nicht mehr so gerne sprechen möchte. Und zwar die Tatsache, dass die Spielebranche, als Stefan Reichert zu ihr hinzustieß vor über 20 Jahren, vor allem auch im deutschsprachigen Bereich noch eine ganz andere war als heute. Je nachdem, wem man da draußen zuhört, kursieren eine ganze Reihe von ziemlich ekligen Geschichten, die sich drehen um exzessive Industriepartys, um Abmachungen à la Sex gegen Berichterstattung, um korrupte Journalisten, um Menschen, die auf Branchenveranstaltungen übergriffig waren, um Industriepartys, die sich in Bordellen abspielten. All das war ein fester Teil der Branche vor über 20 Jahren. Das ist mittlerweile zum Glück anders. Ich habe ihn aber mal gefragt, wie hat er das denn damals erlebt, als er in diese Branche reinkam? Wie hat er sich da gefühlt? Und auch heute, was macht er denn als Ausrichter und Mitausrichter von großen Branchenveranstaltungen, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich sicher fühlen können? Das waren ganz interessante Gesprächspunkte und ich habe mich sehr gefreut, wie offen und auch reflektiert Stefan da von seinen Erfahrungen und Perspektiven gesprochen hat und sich auch der ein oder anderen unangenehmen Frage sehr offen gestellt hat. Es war ein sehr interessantes, spannendes Gespräch, das ich sehr genossen habe. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Und bevor wir reinrutschen, noch ein kleiner Hinweis für vielleicht alle neu dazugestoßenen oder noch Unentschiedenen. Man kann dieses Programm hier, OKCOOL, auch unterstützen, denn jeden Dienstag und Freitag erscheinen neben den Sonntagsfolgen hier noch weitere Podcast-Folgen in ganz unterschiedlichen Formaten, die ich gemeinsam mit meinem Team produziere. Die drehen sich um Spielkulturthemen, um Spielethemen, aber immer darum bemüht, dem Ganzen so einen kleinen Spin zu geben oder Gäste einzuladen, die man sonst da draußen nicht so hört. Eine Bereicherung für euren Podcatcher, habe ich mir sagen lassen. Da sage ich völlig neutral und ohne Interessenskonflikt. So, findet ihr alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Nun würde ich sagen, wir steigen rein in dieses Gespräch zwischen Stefan Reichert und mir. Ich bin zuversichtlich, dass wir hier diese Tonbandspur bis ins Ziel tragen werden. Ich gebe alles, was ich technisch beherrsche, ist auch nicht so viel, aber zusammen kombiniert kommen wir auf eine runde Zahl. Sehr gut. Apropos Aufregung, da sind wir eigentlich schon mittendrin. Wenn ich auf den Kalender gucke, jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wir sind jetzt quasi 2 Wochen vor Beginn dieser großen und ja irgendwie auch besonderen Woche im Jahr. Ich kann mal von mir aus beginnen, das ist für mich die, um Gottes Willen, jetzt auch noch nicht so vielte, aber ich sag mal 6. Gamescom oder sowas, und ich werde dort wieder vor Ort auf einer kleinen Bühne moderieren. Das ist immer alles ganz aufregend. Und ich beginne jetzt schon zu merken, dass mein Schlafrhythmus einbricht, weil die Nervosität und diese komische Bald-ist-Weihnachten-Stimmung mit allen Vor- und Nachzügen sich so langsam breit macht. Und da muss ich natürlich, die Frage liegt auf der Hand, dich auch mal fragen, wie ist die Lage so? 2 Wochen davor jetzt, wie fühlt sich's an für dich?
Boah, das ist, auch wenn die Frage eigentlich ja sehr einfach klingt, ne, ist das eine hochkomplexe Frage. Wir Eventveranstalter, wir sind ja in erster Linie Dienstleister für die Leute, die dann jetzt im Falle der DEFCON, ne, abends um 18 Uhr in Location X gerne ihr Badge in die Hand nehmen wollen, um dann einen tollen Networking-Abend zu haben und am nächsten Morgen ab 7 Uhr am Confex in Köln stehen, um einen tollen Konferenztag zu haben. Und du kannst dir alles erlauben als Eventveranstalter, aber ganz sicher nicht diese Erwartungshaltung zu enttäuschen. Also gibt es kaum einen Job, der so auf den Punkt dann abliefern muss, was du über Monate und zum Teil Jahre vorbereitet hast, wie das, was wir machen. Und das ist natürlich ein enormer Druck. Und gerade wenn Technik mal ausfällt, ja, eine App nicht richtig funktioniert, Daten nicht sauber synchronisiert werden, dann steht hier mein fast mittlerweile 20-köpfiges Team, steht natürlich hart unter der unter dem Druck, ne, diesen ganzen Erwartungen gerecht zu werden. Die DEFCON hat mittlerweile, letztes Jahr waren wir über 5000 Leute. Überleg mal, ne, das ist ein Riesenevent geworden und die zweitgrößte Spieleentwicklerkonferenz der Welt. Und dementsprechend hast du 5000 einzelne Erwartungshaltungen. Und das, was uns auszeichnet, ist, dass wir unglaublich gut erreichbar sind. Also diejenigen, die jetzt die DEFCON schon ein paar Mal besucht haben, die wissen, man kann mit uns nahezu jedes Problem lösen. Ne, du kannst uns auf LinkedIn anschreiben, wir kümmern uns, ganz viele Leute nutzen unsere E-Mails und das quer durchs Team und jeder von uns versucht immer, alle Probleme zu lösen. Und wenn du dann, wie das jetzt in den ganzen letzten Jahren glücklicherweise immer war, wirklich abends um 18 Uhr das erste Mal für die Networking-Veranstaltung und morgens um 7 dann die Tür für die Masse an Attendees aufmachst, dann ist das ein unglaublich belohnendes Gefühl. Ne? Und weil du weißt, dass wenn du alles gibst, es nachher wahnsinnig belohnend wird, geben wir auch die ganze Zeit alles, weil wir diese Belohnung so toll finden. Ne? Das ist eine Mentalitätsgeschichte, die musst du haben, sonst kannst du keine guten Veranstaltungen organisieren.
Um mal bei diesem Vorfeld und den Vorbereitungen nochmal zu bleiben, was liegt denn jetzt, wenn ich fragen darf und du uns diesen Einblick erlaubst, gerade ganz oben auf dem Schreibtisch? Was sind denn jetzt noch so die Dinge, so 2 Wochen, wie gesagt, davor, die jetzt noch gerade erledigt oder vielleicht nochmal besprochen werden?
Also auch wieder aufgeteilt, ne, in ganz unterschiedliche Abteilungen, könnte man sagen, oder vor allen Dingen To-Do-Bereiche. Wir haben natürlich dieses große Themengebiet, die Speaker zu onboarden. Mhm. Also jeder, der bei uns spricht, muss jetzt in den Schedule mit jedem, das sind über 300 Leute, muss die Uhrzeit abgestimmt sein, muss das Thema abgestimmt sein, da müssen die Daten der Leute vorliegen, die Headshots müssen da sein, die Talk-Beschreibungen und so weiter und so fort. Das ist hochkomplex. Und jedes Mal, wenn da eine Änderung kommt, weil natürlich haben wir Menschen da, die ganz besonders, wie kleine Stars natürlich ganz besonders herausstechen. Und wenn dir jetzt so eine Person 2 Wochen vor dem Event sagt, oh verdammt, aus beruflichen Gründen kann ich doch nicht Montag, ich komme am Dienstag, dann musst du dem ja gerecht werden. Also fängst du an, diesen Schedule wieder durch die Gegend zu schieben, ne? Und unser Speaker-Team, das sind vor allen Dingen Nico und Jay, die das Ganze die ganze Zeit machen, die rotieren jetzt, das ist so, ne? Die haben auch noch ordentlich was zu tun, aber unser Ziel ist, dass wir jetzt die Zeitplanung im Laufe dieser Woche online stellen können. Und das ist immer so, ne? Wir kennen das auch seit vielen Jahren, aber da liegt natürlich ein hoher Erwartungsdruck drauf. Dann auf Eventseite zeichnet sich jetzt ab, bei welchen endgültigen Teilnehmerzahlen wir landen. Oh. Also musst du das Event, jeden einzelnen Raum, jeden Gang, jede Fläche, die wir da haben, musst du nochmal überdenken und musst überlegen, haben wir genug Platz dazwischen, haben wir genug Stellen, wo die Leute mal was trinken können, haben wir genug Catering-Stellen, haben wir genug Lanyards, haben wir genug Badges, wie lange stehen die Leute am Eingang, wie viel Badge-Printer brauchen wir, welche Art von Ticket haben die sich gekauft, ist das ein Ticket, mit dem man Sonntagabend zum Networking kommt, ein Ticket, mit dem man erst am Dienstagnachmittag kommt und so weiter und so fort, das ist auch hochkomplex mittlerweile und all diese Baustellen müssen jetzt zugeschüttet werden und zwar so zugeschüttet werden, dass es sich richtig gut auch fürs Team anfühlt. Mhm. Keiner will zwei Wochen vor dem Event plötzlich feststellen, verdammt, da haben wir richtig was vergessen. Mhm. Und toi, toi, toi. Also wir hatten heute Team-Meeting, wir haben heute Management-Meeting gehabt und ich will jetzt hier nichts jinxen, ne? Aber im Augenblick gibt's an keiner Stelle großes Drama, sondern so die üblichen Dinge.
Spannend.
Die üblichen Kleinigkeiten, ja.
Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, weil ich finde das ganz faszinierend, der große Titel, wenn ich das mir richtig notiert habe, neben deinem Namen ist ja im Kontext der DEFCON Managing Director. Mhm. Und das ist so ein Begriff, man kann sich plötzlich sehr viel und gleichzeitig auch gar nichts darunter vorstellen. Deswegen muss ich nochmal fragen, wie würdest du denn deinen Aufgabenkatalog in all dem beschreiben, was du gerade beschrieben hast? Also wenn zum Beispiel da Speaker XY dir oder euch schreiben würde, ja hallo, Beruf jetzt was verändert, ich komme jetzt am Dienstag, bist du dann derjenige, der das Mailprogramm hochfährt, die Kapitänsmütze aufsetzt und sagt, so Leute, wie machen wir das denn jetzt? Oder bist du so eher dieser CC-Chef, der quasi bei all diesen Prozessen in der zweiten Reihe steht und guckt und die Übersicht behält? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es gibt zwei unterschiedliche Chefs. Ja? Es gibt einmal den Stefan, der selber früher, ich meine, du kennst ja unsere Anfänge vielleicht noch, ne? Als wir 2003 die allererste Spieleentwicklerkonferenz gemacht haben, Quo Vadis hieß die damals noch, die ewig lange dann in Berlin stattgefunden hat später, da stand ich da und habe die Brötchen geschmiert und habe den Kaffee gekocht und habe den Leuten die Lanyards umgehängt. Das waren 160, 170 Leute. Ich habe das Programm gemacht, ich habe die Sachen moderiert. Da war ich so die eierlegende Wollmilchsau und wir hatten ein ganz, ganz kleines Team. Dann im Laufe der Zeit haben wir angefangen, die Veranstaltungen zu internationalisieren. Wir haben dann hochskaliert, wie man ja immer so schön Business-Neudeutsch sagt, ja, und haben sehr viel Energie da reingesteckt, die ganzen internen Abläufe zu optimieren. Und dieser alte Reichert, ja, der alte Stefan, der das alles jahrelang gemacht hat, der muss irgendwann natürlich zur Seite treten und muss das Leute machen lassen, die das viel besser können, aber viel spezialisierter sind. Und natürlich juckt es mir ständig in den Fingern, mich überall einzumischen, aber ich mache es nicht, weil das Schlimmste ist, was du als Managing Director deinem Team eigentlich antun kannst. Ne? Wenn du dich in jedes Detail reinfuscht, dann bist du ein Nadelöhr und ich habe hervorragende Leute in meinem Team, die wirklich, also mein Eventchef, ne, der Stefan Werle, den hast du auch im Rahmen des Deutschen Computerspielpreises wahrscheinlich kennengelernt, ne, der versteht so viel mehr vom Eventgeschäft als ich. Warum soll ich dem reinfuschen? Ich verstehe meine Aufgabe mittlerweile als, ich bin derjenige bei uns im Team, der die Rahmenbedingungen schafft, damit diese Experten und damit dieses Team, dieses großartige Team, was ich da habe, optimal arbeiten kann. Also ich muss mich um Cashflow kümmern, ich muss mich um Vertragsthemen kümmern, ich muss mich um Stakeholder- und Shareholder-Themen kümmern. Also ich muss gucken, die Firma, die ich jetzt leite, die heißt nicht DEFCON GmbH, so hießen wir am Anfang, die heißt ja jetzt Game Events GmbH, die haben wir umbenannt vor über einem Jahr und die haben wir deswegen umbenannt, weil wir ganz klar machen wollten, wir sind die Tochtergesellschaft des Game-Verbandes. So, und natürlich muss ich mich auch ganz, ganz viel mit dem Verband abstimmen. Ist ja logisch, wir machen das ja nicht im Freiflug, sondern wir machen das gemeinsam mit dem Verband und gucken auch, dass wir natürlich das optimal in die Gamescom integrieren. Also stelle ich mich auch sehr eng mit der Kölnmesse ab, die halt die Gamescom machen, ne? Und so weiter und so fort. so dass ich im Tagesgeschäft, ich würde sagen, fast ersetzbar bin. Ich glaube nicht, dass mein Team mich im Tagesgeschäft an irgendeiner Stelle überhaupt noch wirklich braucht. Und das ist auch gut so. Ja, du solltest als Chef im Tagesgeschäft möglichst wenig tun, weil du kannst nur eins sein. Du kannst entweder ein Experte in einem dieser Teilbereiche sein oder du kannst dafür sorgen, dass die Firma vernünftig läuft und die Leute in Ruhe arbeiten können. Und du kannst dir vorstellen, das Eventgeschäft der letzten Jahre mit einer Pandemie, ja, mit der keiner rechnen konnte, dann mit einer der größten Krisen, die Gamesbranche lange Zeit gesehen hat. Das ist nicht einfach gerade, das Eventgeschäft. Und ich habe wirklich, wirklich viel damit zu tun, dafür zu sorgen, dass mein Team sich gut auf die Events, die wir machen, konzentrieren kann.
Spannend. Da sind wir eigentlich schon mittendrin. Aber bevor ich uns da wieder raushole, ich muss da noch mal kurz nachfragen, weil ich das echt hochinteressant finde. Die Sache mit dem, gerade in dieser Position, in der du jetzt ja auch bist, loslassen können und die quasi Expertinnen und Experten ihre Expertenaufgaben machen lassen. Ist das etwas, was du erst lernen musstest oder ist das etwas, was dir, ich sag mal, als Charakter natürlicherweise sehr nahe liegt zu sagen, nee Leute, ne, alle machen das, was sie gut können. Ich muss hier nicht ständig überall meine Finger drin haben. Wenn du Hand aufs Herz legst, wie sah dieser Prozess aus?
Das ist eine richtig gute Frage, weil ich da sehr drüber nachdenken muss. Wenn du jetzt meine Weggefährten fragen würdest, ne? Ich habe ja 2014 meine damalige Firma, die Aruba Events, an Computec verkauft. Dann waren wir 3 Jahre alle noch unterm Dach von Computec und da waren eben so Leute wie Tobi Kopka oder so mit dabei, die jetzt, der Tobi ist bekannt wie ein bunter Hund in der Branche, aber unter anderem ist der Programmdirektor vom Gamescom-Kongress, ne? Also wir arbeiten auch immer wieder sehr eng zusammen. Wenn du den fragen würdest, wird er wahrscheinlich sagen, das war ein schmerzhafter Prozess, weil loslassen, dein Baby loslassen, weil letztlich als Gründer, als Geschäftsführer, du baust das ja alles mit auf und du hast ständig das Gefühl, bevor ich das jetzt jemandem erkläre, mache ich es lieber schnell selber. Ne? Aber je älter du wirst, und ich werde jetzt dieses Jahr 54, umso mehr stellst du fest, das ist ein absolut endliches Spiel. So, du hast nicht mehr die Energie eines 30-Jährigen. Das ist schwer zu akzeptieren für uns, aber es ist so. Und du stehst dann irgendwann den Leuten noch im Weg. Und das zu erkennen, ist mir dann doch verblüffend leicht gefallen. Also ich bin 2019, als dann die Game Events GmbH gegründet wurde und ich die, oder DEFCOM GmbH damals, ne, ich die Geschäftsführung übernommen habe, da waren wir ein ganz kleines Team, da waren wir 5 Leute und da war ich noch in allen Details drin. 2021 hat sich das dann ganz stark verschoben, Corona hat uns komplett durchgerüttelt, jeder hat das gemacht, was er am besten konnte und du weißt, dass ich ja sehr viel auch in Social Media unterwegs bin, sehr viel auf Twitch mache und so und dementsprechend leicht fiel es uns, alles, was wir tun, dann einfach auf Twitch zu verlagern, ja, und dann jeden Tag 1-2 Shows zu machen und omnipräsent zu werden. Das war ein glücklicher Zufall. Und in der Zeit habe ich auch nochmal meine Kernkompetenzen so ausspielen können, habe aber schon angefangen, ganz viel eben auch ans Team abzugeben. Dann hatten Robin und Jules eine eigene Show, Astrid hatte eine eigene Show, Bass war in einer eigenen Show, ja. Also es gab so, jeder hat gezeigt oder das übernommen, was er unheimlich gerne gemacht hat. Und als wir aus Corona rauskamen, habe ich gemerkt, das war's. So, jetzt übergebe ich, jetzt holen wir uns einen richtig professionellen Senior Event Manager mit rein und jetzt vergrößern wir das Team, professionalisieren die Prozesse. Aber das war kein Weg gegen innere Widerstände. Das kann ich wirklich ganz ehrlich und ehrlich zugeben. Also das war so nicht, sondern im Gegenteil, das war ein Akzeptieren. Das war ein Akzeptieren und das war vor allen Dingen auch ein Verstehen, wenn ich meinen Job als Geschäftsführer nicht richtig mache, dann können meine tollen Mitarbeitenden, die können nicht vernünftig arbeiten. Ja, was tue ich also dann im Programmieren der Schnittstelle für den Batchdrucker? So, egal wie viel Spaß mir das vielleicht mal gemacht hat, ich habe da nichts mehr zu suchen.
das ist echt interessant, weil du hast jetzt schon so ein paar Schlaglichter zurück in deine Vergangenheit geworfen. Und wenn hier heute alles klappt und wenn ich so über meinen eigenen Notizzettel schaue, dann werden wir uns quasi nach und nach durch die Vergangenheit immer weiter nach hinten quasi bewegen und dann einige dieser, ja, ich habe auch Gänsehaut, und dann einige dieser Schlaglichter berühren, die du eben angesprochen hast. Aber da können wir nochmal in der Gegenwart jetzt bleiben, bei der diesjährigen DEFCON, bei all den Sachen, die du gerade schon beschrieben hast, Dinge, über die du dir Gedanken machen musst, Dinge, die du im Blick behalten musst. Ich nehme einfach mal an, es bleibt auch der Raum für Vorfreude. Und gibt's da was in diesem Programm der DEFCON zum Beispiel dieses Jahr auch, um den Leuten da draußen, den Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl zu geben, was da eigentlich so wartet? Gibt's da einen Punkt, wo du sagst, so, boah, also da will ich die Ohren aber ganz hochstellen. Da freue ich mich aber richtig drauf. Vorfreude ist da.
Ja.
Das Lieblingskind. Ich weiß.
Ja, pass auf. Ich gebe da jetzt eine sehr, sehr ernst gemeinte und ganz ehrliche Antwort drauf.
Okay.
Ich werde jetzt keinen einzigen unserer Speaker hervorheben.
Na gut.
Das mache ich nicht, weil das unfair ist. Ne? Ja. Wir haben über 300 Leute, die da sprechen. Und ich bin totaler Gaming-Nerd. Ich liebe so viele der Spiele, zu denen da Leute hinkommen und über diese Spiele reden. Ich könnte mich in bestimmt 50 Sessions setzen. Ne? Deswegen wäre es unfair, wenn ich jetzt einzelne hervorheben würde. Aber wir haben halt so Elemente innerhalb der DEFCON entwickelt. Auf die freue ich mich total. Ja. Weil die einfach in den letzten Jahren unglaublich toll funktioniert haben. Wir haben, als ich die Geschäftsführung übernommen habe, eine der ersten Sachen, die ich entschieden habe und die wir anders gemacht haben als in den 2 Jahren vorher bei Computec, war, dass wir die Veranstaltung schon mit einem Get-Together aller Speaker am Sonntagabend gestartet haben. Und das hat sich im Laufe der Jahre, hat sich das einfach zu der entspanntesten, schönsten Netzwerkveranstaltung der Woche entwickelt, weil auch ich da noch Zeit habe. Ne? Klar, ja. Das ist unser Event. Natürlich sind wir total angespannt, aber in Anführungszeichen, wenn wir da zusammenstehen mit diesen 300, 400 fantastischen Menschen aus der ganzen Welt, dann ist der Drops gelutscht. Ja, also dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern, ob wir jetzt noch Last-Minute-Tickets verkaufen oder so, sondern dann weiß ich, jetzt geht's los. Darauf haben wir die ganze Zeit hingearbeitet. Und dann hast du da Menschen aus der ganzen Welt. Und wir haben ja so ein fantastisches, diverses Line-up. Ich liebe es. Und du triffst wirklich Menschen aus der ganzen Welt. Und wo habe ich das? Ja, wo kann ich das einfach mal in Ruhe genießen? Und das ist dieser Sonntagabend, auf den ich mich riesig freue. Dann finde ich immer sehr schön unsere eigene Netzwerkveranstaltung. Das ist, klingt jetzt so ein bisschen wie, ja, das muss er ja sagen, sind ja auch seine eigenen. Nein, ich finde, wir machen die einfach auch sehr schön. Wir haben Montagabend diese Piazza-Party, diese Party immer auf der im Außenbereich der Konferenz. Ne? Am Anfang war das immer im CC Ost, jetzt sind wir ja im Confex und dann sind wir auch draußen auf der Terrasse und meistens haben wir geiles Wetter und die Leute sind gut drauf und dann hast du da fast 2000 Leute, die einfach einen geilen Abend haben. Ich liebe diese Atmosphäre, das finde ich total großartig. Dann haben wir am Dienstagabend im Herbrands in Köln-Ehrenfeld haben wir eine Party mit Karaoke, mit der Courage Cologne, wo unfassbar geile Spiele gezeigt werden. Das ist ein riesiger Abschluss, der ist großartig. Ach, dann haben wir eine ganz tolle Indie-Expo bei uns mit unheimlich schönen, kuratierten Titeln. Immer 30, 40 Teams aus der ganzen Welt, die da ihre Titel zeigen. Wir haben eine sehr schöne, kleine, feine Award-Show, auf die ich mich riesig freue. Wir machen in diesem Jahr, das ist allerdings auch sehr anstrengend, aber trotzdem cool, dass es wieder da ist. Wir machen das Leadership Summit. Ne, das ist so ein Ding, wo ich in den letzten Jahren sehr viel Energie reingesteckt habe, so eine Art Safe Space zu schaffen für Manager. Ja, so blöd das klingt, weil man immer denkt, wieso brauchen denn Manager einen Safe Space?
Klingt tatsächlich blöd, ehrlich, auf den ersten Moment.
Was denn das? Man muss doch auf die Teams aufpassen. Und das ist ja auch richtig, das muss man auch. Aber du musst auch, oder man muss einfach anerkennen, dass wahnsinnig viele Menschen in unserer Branche und ich meine, du hast ja selber viele Gesichter aus unserer Branche hier, auch in deinem Podcast, die haben hart gekämpft, um ihre Teams am Leben zu halten, um die Companies durch Corona zu bringen, in der Zeit nach Corona, als die Märkte eingebrochen sind, ne, die Teams beizubehalten. damit umzugehen, wie jetzt, also jetzt ein sehr deutsches Problem, aber mit ausfallenden Förderungen klarzukommen, ne? Im internationalen Umfeld sind es wegbleibende Investitionen. Du musst Leute entlassen gegen deinen Willen und so weiter und so fort. Und du kannst eigentlich nie auf einer Konferenz miteinander über solche Themen reden. Das geht nicht, ne? Das ist völlig, völlig unmöglich. Und deswegen haben wir vor 3 Jahren vor 3 Jahren haben wir zum ersten Mal das Leadership Summit durchgeführt und als 5-stündiges Side-Event, wo dann auch keine Presse zugelassen ist und wo dann wirklich ausschließlich Leute aus Führungspositionen da sitzen und einfach mal offen und ehrlich 5 Stunden miteinander diskutieren können. Und mein lieber Freund und tatsächlich auch unser Vorstandsvorsitzender vom Verband, der Lars Jansen, der hostet das, der moderiert das und der hat auch so eine ganz tolle Art, solche auch durchaus dann sensiblen Themen, ne, so State of the Industry und so, ne, und da muss man natürlich über viele Sachen reden, die halt akut sind und die uns auch auf der Seele brennen, und der hat eine tolle Art, das zu moderieren, da freue ich mich unheimlich drauf und da bin ich dann bei. Und eine lange Version davon, ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hast, weil wir das ja eben auch eher für Executives machen, kennen das viel weniger als unsere DEFCOM hier, aber ist das Leadership Summit in Lissabon. Das haben wir vor 2 Jahren gestartet. Und das ist eine 2,5-tägige Veranstaltung, wo wir dann richtig mit Roundtablen an Themen arbeiten. Also die auch wirklich relevant sind und hoffentlich auch dazu führen, dass unsere Branche eine Krise etwas anders meistern kann, ja, weil Menschen sich auf einem anderen Level untereinander austauschen können. Wie hast du die und die Situation bei dir gelöst, ne? Wie hast du, bist du mit dem Investmentausfall umgegangen? Wie hast du reagiert, als deine Bank dir kein weiteres Darlehen gegeben hat? Und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, über die wir auch reden müssen, damit wir unseren Job gut machen können. Ne? Und deswegen, das ist ein tolles Element, auf das ich mich sehr freue, was wir am Dienstag machen. Ach, und dann Bisalina wird einen Speedrun auf der Hauptbühne machen. Ja, das wird geil. Da hat sie schöne Content Creator mit dabei. Und das ist auch mal was völlig anderes. Ja, bei der, dann die Indie Award Show, die wir sonst immer sonntagabends gemacht haben, die wird jetzt am Montagabend bei uns auf der großen Bühne stattfinden. Das ist auch nochmal ein schöner Schritt nach vorne. Ach, das sind so viele Elemente. Es sind so viele Elemente. Und das Ganze endet für uns nicht am Dienstagabend oder Dienstagnacht, sondern wir machen Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf der Gamescom, haben wir auch noch einen fast 300 Quadratmeter großen B2B-Stand,
ja, krass,
den wir auch noch betreuen. Und da geht's dann nochmal voll weiter.
Ich stelle jetzt noch größere Frage. Achtung, ich hoffe, du sitzt und bist bereit, weil das wird, glaube ich, noch schwieriger in Worte zu fassen, aber es interessiert mich einfach zu sehr. Und du hast vor allem auch so eine wunderschöne Position, um das beantworten zu können. Denn wenn man so möchte, so eine große Entwickler- und Entwicklerinnenkonferenz wie eure, das ist, also ich glaube, das wird niemand anzweifeln, ja auch so eine Art Gradmesser, Pulsmesser für die Branche selbst. Du hast es eben schon angesprochen, State of the Industry ist da immer ein Thema. Man sieht es ja auch anhand der Themen, die die Speakerinnen und Speaker da so anschleppen. Was würdest du denn sagen? Du begleitest die DEFCOM jetzt, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe, seit den Anfängen 2017 und spätestens seit eben 2019 als Managing Director dann so richtig intensiv. Was würdest du denn sagen, hat sie in den letzten, nehmen wir mal 5, 6 Jahren, in deinen Augen maßgeblich verändert? Also was die Themen angeht, aber auch die Zusammensetzung der Gruppe von Speakerinnen und Speakern. Was fällt dir da so als erstes ein? Ich sagte schon, das ist eine große, undankbare und komplexe Frage, aber du sitzt ja immer vor diesem Programm jedes Jahr. Ja, das heißt, wenn jemand den Puls im Blick hat vor dem Hintergrund, dann du.
Also, ich versuche dieses komplexe Universum mal auf ein schwarzes Loch runterzudampfen.
Oh, bitte.
Erstmal erleben wir als Konferenz immer direkt die Auswirkungen jeder Krise.
Ja,
so,
ja.
Wenn du ein Team hast, wo du in guten Zeiten deinen Mitarbeitern was Gutes tun willst, dann fragst du die, Leute, wie wollt ihr euch denn weiterbilden? Ja, und dann kommt normalerweise, da bin ich auch ehrlich genug, um sowas zu sagen, da kommt immer auf Platz 1 die GDC, dann wollen alle nach San Francisco unbedingt mal die GDC besuchen. Und in den letzten Jahren haben wir uns dann so von Platz 4, 5, jetzt mittlerweile auf Platz 2 hochgekämpft. Und dann stehen wir da auf Platz 2 und die Leute wollen zu uns. Und in guten Zeiten schickt man die als ein Incentive durch die Gegend und sagt, ja klar, komm, hier ist dein Flug, hier ist das Hotel, hier hast du das hunderte Euro teure Ticket. Viel Spaß, hast du dir verdient. Wenn es der Branche schlecht geht, machst du das natürlich nicht. Dann hast du da ein Team, die sagen, boah, wir würden total gerne mal auf die GDC. Und dann sagen die, ja, nee, geht nicht, dieses Jahr nicht. Wir würden gerne auf die DEFCON. Nee, geht nicht, dieses Jahr nicht. Und wen die dann schicken, ist nicht so sehr die Teams, sondern eher die BizDev-Leute. Ja, weil sie natürlich versuchen, weiter Geschäfte zu machen. Das heißt, du musst schon mal unbedingt ein Gespür dafür haben, wo steht gerade die Branche und was bieten wir denn in unserem Programm an? Wenn wir jetzt in Zeiten, wo die Branche ums Überleben kämpft, lauter kreative Themen drin haben, wie du in dem und dem Level das und das Licht am effektivsten setzt oder so, dann hast du die Leute nicht vor Ort. Dann kannst du davon ausgehen, die Teams werden kaum geschickt. Wenn jemand kommt, dann sind es eher die Indie-Teams, aber die großen Teams, die kommen nicht. Also musst du dein Programm anders setzen und musst dann überlegen, welche Themen interessieren denn die BizDevs in der Welt. Und die interessiert, da bin ich jetzt ein bisschen plakativ, aber die interessiert vor allen Dingen erstmal, wo kriegen wir Kohle her? Ja, was sind die neuen Märkte? Welche geilen Produkte sind gerade im Pitch irgendwo? Also welche Indies laufen rum und haben so das nächste kleine Juwel in der Tasche? Und die wollen natürlich auch verstehen, wie kann ich mein eigenes Geschäft optimieren? Und ob es uns gefällt oder nicht, da ist jetzt seit Jahren das Thema KI ein Riesenthema. Na, ist ja logisch. Also so, das ist hoffentlich noch zu regulieren, aber ganz sicher nicht mehr aufzuhalten. Ich gucke da sehr pragmatisch drauf. Wir sehen es auch an der Menge an Einreichungen. Ne? AI ist das, ich würde sagen, mindestens mal unter den Top 3 aller Einreichungen. Und dann ein Gefühl dafür zu haben, und das ist nicht meine Aufgabe, ne? Also das muss ich hier auch einmal richtig einsortieren. Das macht dann natürlich Nico und hat dann auch noch 2, 3 Experten aus der Branche, die ihn da hervorragend beraten. Ist jetzt nicht so ein klassisches Advisory Board, sind eher so gute Freundinnen und Freunde aus der Branche, Weggefährten, die da einfach toll supporten. Und dann geht's darum, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ist das jetzt der nächste Hype, in dem wir einfach nur wahnsinnig viel Geld verbrennen, wie damals in diesem ganzen Metaversum-Unsinn? Das hat unsere Branche Milliarden gekostet. Und da sind unglaubliche Geldmengen verschwunden, die natürlich auch als Investitionen jetzt erstmal, zumindest privatwirtschaftliche Investitionen, natürlich nicht mehr zur Verfügung stehen, weil ja ganz viele von diesen Dingern nicht funktioniert haben. Wenn überhaupt, ja, oder keine Ahnung. Naja gut, das könnte man eine eigene Serie zu machen, welche Geschäftsmodelle in der Vergangenheit nicht funktioniert haben. Ne? Und diesen Hype auszufiltern von den Tools, die wirklich sinnvoll sind und die dir was bringen. Das ist wie ein Beobachten der Branche. Ne? Und ich stelle fest, dass wir in letzter Zeit unaufhaltsam auf eine Koexistenz zwischen AI und menschlicher Kreativität zusteuern. Das ist nicht aufzuhalten. Das ist wahnsinnig massiv. Ich stelle fest, dass es ganz stark darum geht, dass unglaublich viele Indie-Teams am Markt um Sichtbarkeit ringen und sich überlegen, wie kann ich denn mein Spiel jetzt wirklich auch promoten? Wie finde ich einen Publisher für diese fantastische Idee? Und last but not least ist es, glaube ich, weiterhin die Suche nach dem perfekten, ja, Finanzdeal. So klassische Geschäftsmodelle funktionieren ab einer bestimmten Größenordnung gerade nicht mehr. Ne? Also du konntest früher recht verlässlich sagen, dass ein Spiel, in das du 3-4 Millionen reingesteckt hast und nochmal 25-30% derselben Summe für Marketing eingeplant hast, dass sich das zumindest selbst gerechnet hat. Und das gibt's dutzende Beispiele jetzt in den letzten 1,5 Jahren, funktioniert anscheinend nicht mehr so verlässlich im Markt. Also ist die Frage, wie kann man denn mit welchen Tools, mit welcher KI-Unterstützung, mit welchen Finanztools, Community crowded, wie heißt das? Das heißt eigentlich anders, aber du weißt, was ich meine. Wie kann ich denn alternative Finanzierungswege finden? Wie kann ich Produktionen billiger machen? Wie kann ich trotzdem das menschliche Talent in meinem Team erhalten und halt auch wirklich den Leuten eine geile Zeit geben? Weil, sind wir mal ehrlich, in unserer Branche geht's vor allen Dingen um Kreativität und geht's vor allen Dingen um dieses menschliche Genie, was sich immer wieder kreativ austoben muss, damit es dann kreative Höchstleistungen bieten kann. Und das musst du als Company, diese Atmosphäre, dieses Environment musst du als Company ja erstmal kreieren. Das musst du zur Verfügung stellen und musst dann halt auch die Leute, die du als Team zusammengeschweißt hast, ne, die musst du dann natürlich auch dazu bringen, sich in einer Atmosphäre, die eben nicht angstbesetzt ist, weil sie sich nicht um ihre Jobs Sorgen machen müssen, kreativ dann wirklich austoben können. Mhm. Und das ist gerade unglaublich disruptiv, ist meine Einschätzung.
Apropos eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich die Anwesenden wohlfühlen, da möchte ich mal kurz hinaus auf etwas, was mir bei der Recherche nochmal begegnet ist, was ich damals auch mitbekommen habe, aber gar nicht mehr zu einem Jahr zuordnen konnte. Aber jetzt habe ich es hier wieder stehen, und zwar bei der DEFCON 2022, also vor 3 Jahren und damit ironischerweise offenbar auch in demselben Jahr, als dieser Safe Space für Manager zum ersten Mal stattgefunden hat, gab es einen ganz schlimmen Vorfall, nämlich ein externer Mitarbeiter, also niemand, der zum DEFCON-Team selbst gehört, sondern einer externen Firma angehört, hat eine Besucherin sexuell belästigt, wurde daraufhin vom Gelände verwiesen und hat auch Hausverbot erhalten. Und dieses Kapitel wollte ich mal zum Anlass nehmen, zu fragen, was hat denn die DEFCON aus diesem Vorfall gelernt und was tut denn die Messe heute, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor genau solchen Übergriffen zu schützen?
Ja, das ist eine nicht enden wollende Aufgabe.
Ja.
Ich bin selber Vater von einer mittlerweile 13-Jährigen und einem 16-jährigen Sohn, aber Vater zu sein und zu spüren, was Frauen und auch meine Tochter in so einem jungen Alter schon für einen Mist im Alltag über sich ergehen lassen müssen, ist die beste Antriebsfeder, die man überhaupt haben kann. Und wir haben auf unserer Seite zum Glück noch nie im Kontext der DEFCON, also jetzt so eigenes Team, im Kontext unserer Speaker, im Kontext unserer, Sponsoren oder so, so eine Übergriffigkeit erlebt, sondern jetzt ist ja ein paar Jahre her, jetzt kann ich das ja sagen, ja, das war ein Toilettenmitarbeiter der Kölnmesse. So, auf solche Leute haben wir halt keinen Einfluss, ne? Wir können weder bei der Auswahl mithelfen, noch können wir die auf unseren Code of Conduct einschwören, aber wir haben halt einen extrem engen und guten Draht zu dem Service- und Management-Team dahinter bei der Kölnmesse und haben diesen Typen innerhalb von einer halben Stunde des Geländes verwiesen, ne, und auch eine Anzeige erstattet und. Also sehr viel schneller kann man da eigentlich nicht reagieren. Mhm. Und wir haben auch gemerkt, dass so dieses, wie soll ich das sagen, Meldesystem, ne, was wir bei uns haben. Also wie kann man einen Vorfall melden? Das hat unheimlich gut funktioniert, weil uns dieser Vorfall halt wirklich innerhalb von Minuten erreicht hat. Ja. Das ist erstmal das eine. Du musst als Veranstalter unbedingt darauf achten, dass du nicht nur irgendwo was hinschreibst, sondern dass diese Prozesse, diese Wege funktionieren. Was haben wir im Jahr danach bei uns zum ersten Mal eingeführt? Ein Awareness-Team. Ja, wir haben seit jetzt mittlerweile 3 Jahren, also jetzt im dritten Jahr, auf allen unseren Veranstaltungen super sympathische, natürlich englisch sprechende, gut englisch sprechende Menschen rumlaufen in Warnwesten, die du jederzeit ansprechen kannst. Das hat eine unheimliche Signalwirkung. Wir haben in die letzten 2 Jahre keine einzige Alkoholleiche mehr auf unseren Veranstaltungen gehabt. Ne? Mhm. Ich sag das jetzt so ein bisschen ironisch, aber wer Branchen-Events besucht, der weiß, dass sowas durchaus auch dazugehört. Ne? Wir bieten sehr viel zusätzlichen Schutz an, den ihr als Besuchende bei unseren Veranstaltungen gar nicht wahrnehmt. Also es gibt zum Beispiel keine Cocktailbars mehr, so albern das klingt. Ja, du kannst dich bei uns nicht mehr in kurzer Zeit wegschießen, das geht nicht. War früher gang und gäbe. Das war mit das beliebteste Sponsoring, was es auf Partys gab, war die Cocktailbar zu sponsern. Ja. Ne? Wir haben entschieden, wollen wir nicht. Bei uns gibt's klassisch Bier. Bei den Networking-Events abends gibt's auch noch Wein. Aber auch da läuft das Awareness-Team rum. Auch da sind alle Servicekräfte angewiesen, auch Leuten, wo sie das Gefühl haben, die sind zu betrunken, halt einfach nichts mehr zu geben. Ne? Und darüber hinaus haben wir viele Angebote geschaffen, die jetzt im Rahmen unserer Möglichkeiten liegen. Ne? Wir haben natürlich auch nicht unbegrenzt Räume, aber wir haben natürlich einen Silence Room, wo du dich hin zurückziehen kannst, wo du einfach sagen kannst, mir wird das zu viel da draußen. Wir haben eine Telefonnummer, über die du Leute erreichen kannst. Du kannst anonym einen Fall melden, wenn dir im Nachhinein dann doch irgendwas komisch vorgekommen ist oder ne, dass er sich am nächsten Tag für dich schlecht angefühlt hat. Es gibt ja nicht immer nur diese akute Meldung, sondern es gibt eben auch die zeitverzögerte Meldung, weil man erst 2-3 Tage später feststellt, das wird jetzt echt übergriffig, weil die Person, sage ich jetzt mal, obwohl wir natürlich wissen, dass es ja in erster Linie Männer sind, ne? Aber die Person zum Beispiel anfängt, dich über Messenger nicht in Ruhe zu lassen oder dir anzügliche Nachrichten bei LinkedIn schickt, WhatsApp, was auch immer. Mhm. Ne? Und solche Tools, das bieten wir alles an. Und wir haben auch eine Veranstaltung ins Leben gerufen. Das haben wir letztes Jahr haben wir die zum ersten Mal durchgeführt und wir haben uns mit anderen Veranstaltern verabredet in einem Netzwerk, was sich Safe Space Summit nennt. Ja, und wir stimmen uns untereinander ab. Wir haben also auf Veranstalterebene mit einer Nordic und ganz vielen anderen Events hier in Europa Kontakte aufgenommen und haben gesagt, Leute, wir als DEFCON, wir haben das Glück, es gibt dazu auch eine offizielle Untersuchung, ja, wir haben das Glück, dass wir als sicherste Konferenz wahrgenommen werden. Was machen wir? Was macht ihr? Wo können wir uns gegenseitig unterstützen? Wo können wir auch mal Ideen abgucken? Bis hin zu einem offenen Austausch über Menschen, wo du denkst, hui, das ist aber auffällig unangenehm. Ja, also es ist keine schwarze Liste, sowas führen wir nicht. Das ist A, datenschutzrechtlich nicht erlaubt. Aber trotzdem reden wir als Veranstalter miteinander und sprechen dann eben auch über Kontaktpersonen von Unternehmen und so weiter und so fort, die dann irgendwo aufgefallen sind. Und das heißt nicht, dass man die von einer Veranstaltung ausschließen kann. Das ist gerade in Deutschland und willkommen im, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Willkommen im, ja, bei den Problemen einer weltweit führenden Veranstaltung. So, wenn du in Deutschland eine Leitmesse bist oder eben eine Leitkonferenz, so wie wir, dann ist es wahnsinnig schwierig, Leute von deinem Event auszuschließen. Das ist rechtlich gar nicht möglich.
Aber kann man als Veranstalter nicht einfach ganz einfach auf das Hausrecht quasi pochen und sagen, die wollen wir nicht?
Ja, wenn diese Person sich auf deiner Veranstaltung bereits gegen das Hausrecht einmal verhalten hat, dann ja. Aber jetzt komm, wir kreieren mal was hier. Der Reichardt, ne? Der ist ganz furchtbar bei der GDC besoffen rumgelaufen und hat allen Menschen, die nicht schnell genug weggelaufen sind, einen Schmatzer auf die Wange gedrückt. Dann ist das super unangenehm. Ich krieg diese Geschichte erzählt, kann aber hier auf der DEFCON in Deutschland dagegen nichts machen, weil es war ja nicht bei mir. Ich bin allerdings der Meinung, wenn mir so etwas gemeldet wird im Vorfeld, dann bin ich lieber safe than sorry und schließe die von meinem Event aus im schlimmsten Fall. Aber rechtlich habe ich keine Chance, ne? Wenn diese Person dann nachher hingeht und vor Gericht darauf klagt, dass sie hätte reingedurft, dann kriegt die zu 99% recht. Anders ist das mit Menschen, die sich auf meinem Event daneben benommen haben. Da kann ich anders agieren.
Ich finde, das ist auch wirklich ein Thema, über das ich auch lange nachgedacht habe, auch im Zuge des Deutschen Computerspielpreises, weil dort ich auch nochmal mit Menschen aus der Branche gesprochen habe, die selber Veranstaltungen organisieren oder da in bestimmten Positionen sitzen und selbst vor dieser großen Frage stehen. Und du hast es eben auch schon angerissen. Wie macht man das eigentlich, wenn man quasi Hinweise darauf bekommt, dass Speaker, die sich anmelden für eine Veranstaltung, in manchen Kreisen als Täter gelten, als Menschen, die übergriffig in der Vergangenheit waren, aber die man, wenn man das nicht beweisen kann, belastbar, nicht per se ausschließen kann. Also da frage ich nochmal gezielt nach, wie gehst du dann mit sowas um? Also wenn jetzt in dem Fall jetzt mal fiktives Szenario, wirklich jemand für die DEFCON, ne, sich als Speaker bewerben würde, von dem, aus welchem Grund auch immer, an dich schon herangetragen wurde, hey, da gab es auf einer anderen Veranstaltung in der Vergangenheit einen Vorfall, das war mehr als unschön. Wie geht man dann damit um, mit dieser Bewerbung als Speaker an deiner Position?
Ja, also wenn wir das rechtzeitig wissen, das ist immer eine der Kernvoraussetzung.
Ja, ne? Ja.
Also es gibt viele Situationen, wo man dann irgendwann 3-4 Monate später hört, die und die Person, das und das. Also die wenigsten Sachen landen so krass in der Presse, wie das da vor vier Jahren oder so bei der Nordic passiert ist. Ne? Ja. Die meisten Sachen sind ja Hörensagen in Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass sie nicht stimmen, aber dann musst du es selber hören können. Also wenn es dir keiner sagt, weißt es natürlich nicht, ne? Und deswegen versuchen wir uns wirklich auf einer Flurfunkebene mit allen möglichen Menschen immer wieder abzustimmen. Und ob das die Game In, das Game In Team ist oder andere, einfach reden, möglichst häufig mit denen reden. Und du kannst ganz, ganz schwer hingehen und sagen, Entschuldige, du hast dich hier als Speaker beworben, aber du weißt ja, dass gegen dich das und das gesagt wird in der Branche, deswegen kommst du hier nicht auf die Bühne. So kannst du das in den seltensten Fällen machen, ohne dass du irgendeine Rufmordanzeige, Verleumdungsanzeige oder sonst was auf dem Tisch hast. Aber es kann uns ja keiner übel nehmen, wenn wir sagen, sorry, wir haben keinen Slot mehr frei für dein Thema.
Also auf jeden Fall, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen,
Nee, aber das finde ich, muss man dann auch tun.
Ja.
Aber dafür musst du erstmal rechtzeitig mit Vorlauf eine Information vorliegen haben und musst dann mit dieser Information, finde ich, sehr verantwortungsvoll umgehen. Und es gibt immer den diesen Standardsatz, better safe than sorry.
Ja.
Und den wenden wir eigentlich zu 100% an, wenn wir es vorher wissen. Es ist uns auch schon passiert, dass wir Leute positioniert haben, wo wir gar nicht das Rauschen im Blätterwalde mitgekriegt haben. Ne?
Ja.
Das ist bei einer Anzahl von, guck mal, wir machen mittlerweile 3 große Veranstaltungen. Du kannst davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres um die 500 Leute von uns auf Bühnen platziert werden. Mhm. Ne? Das ist rein statistisch dann schon ziemlich sicher, dass dir auch mal jemand durchrutscht, ne?
Ich finde auf jeden Fall sehr, da fällt mir jetzt das Adjektiv gut. Ich entscheide mich für das Nichtsagende, weil mir das Richtige nicht einfällt, dass diese Infrastruktur da von euch dann seitdem spätestens so ausführlich geschaffen wurde. Man kann natürlich auch immer nur hoffen, dass die Leute das dann auch benutzen und gebrauchen, diese ganzen Angebote, die ihr dann stellt, das Awareness-Team, die Notrufnummern und all das. Aber dass die Infrastruktur steht, das ist ja großartig und war in einer längst vergangenen, hoffentlich Vergangenheit, alles andere als selbstverständlich. Und da würde ich mal rüberschwenken zu einem Interview, das ich gefunden habe mit dir, dass du geführt hast mit IGM Online im Oktober 2021. Da wurde ein kleines Profil über dich geschrieben in der Reihe Die Urgesteine der deutschen Spielebranche. Und da ging es eben um dich. Und da möchte ich mal einen kleinen Abschnitt zitieren und das als kleines Sprungbrett benutzen, um mal nachzufragen, an welche Szenen du da eigentlich gedacht hast, als du das gesagt hast. Und zwar, ich zitiere mal, also vielleicht ahnst du es schon, also ich zitiere mal. 2007, also das Zitat, gründete er, also du, die Kölner Aruba Events GmbH, die jahrelang erfolgreiche Formate wie Quo Vadis oder Führungskräfte-Meetings auf Mallorca veranstaltete. Besonders positiv ist ihm die Stimmung auf den ersten Ausgaben des von ihm ausgerichteten Deutschen Entwicklerpreises in Köln, Düsseldorf und vorher Essen in Erinnerung. Da sind wir jetzt, das ist eine Anmerkung von mir, das Jahr 2004 und aufwärts. Mhm. Und dann Zitat von dir quasi in diesem Artikel, wenn hunderte von Menschen Spaß haben, weil du eine Idee umsetzen dürftest, das waren immer die besten Momente. Gerne verzichtet hätte er allenfalls auf die, und da wirst du wieder zitiert, auf die vielen dummen Macho-Momente und vermeintlichen Machtdemonstrationen, die es in unserer Branche vor allem in den frühen 2000er Jahren gab. Sowohl im Ausland als auch hier bei uns. Zitat Ende. Und meine Frage ist, welche Szenen hattest du denn da im Kopf, als du das gesagt hast?
Oh Mann. Tatsächlich ein großer Strauß an Erinnerungen.
Ich habe es befürchtet, und, ja.
Ja. Also du darfst, du musst dich in die Zeit zurückversetzen, in der es tatsächlich noch ein eine wahnsinnig mächtige Vertriebsstruktur gab. Mhm. Ja, die Marktmacht hatte Media Saturn, Müller und wie die ganzen großen Ketten hießen, ne? Und wenn du da in den Regalen stehen wolltest, dann musstest du dich mit den Einkäufern gut stellen. Und dieses gut stellen, sage ich jetzt mal so, jetzt ist ja 20 Jahre sind ja vergangen, hatte halt ganz viel mit Saufen zu tun. Mhm. Ganz viel, so ganz klassischer Vertrieb, der heutzutage gar nicht mehr existiert. Ja, das ist einer der tollsten Nebeneffekte von digitalen Vertrieb, dass so dieses männerdominierte Macho-Scheißgehabe, was es in der Zeit halt gab, so dieses, komm noch ein, noch ein, noch ein, und mit allen Effekten, die damit einhergingen, gib Leuten zu viel zu trinken und sie werden unangenehm. Das ist in der ganzen Menschheitsgeschichte immer so gewesen und das wird sich auch nicht ändern und das hat sich auch nie geändert. Und natürlich war das auch damals dann in dieser Vertriebsszene, war das so. Und natürlich habe ich mit meinen Events dann auch solche Vertriebsmenschen da gehabt, ne? Und ich habe damals sehr viel Learning by Doing gemacht. Ich hatte nicht die Seniorität, die ich heute habe. Ich habe nicht das Durchsetzungsvermögen gehabt, was ich jetzt heute hatte. Ich habe auch häufig dann sehr dankbar reagiert, dass wir bestimmte Partner als Sponsoren dabei hatten. Und die haben dann häufig, das muss ich allerdings tatsächlich in diesen Kontext immer reinsetzen, häufig sind diese mir so in Erinnerung gebliebenen super unangenehmen Typen, sind so mitgebracht worden. Mhm, weißt du, so, hey, wir sind heute Abend hier auf dem Deutschen Entwicklerpreis in der Lichtburg in Essen. Komm mal da mit hin, ich habe 10 Karten, komm mal mit. So. Und da sitzt du da nicht als Veranstalter und sagst, ja, da müsste ich aber jetzt erstmal sehen, wen du da mitbringst, sondern du guckst drauf und dann siehst du da hier Vertrieb so und so, Gebiet so und so. Ja, cool, dass die kommen. Und dann haben die gefeiert, wie sie halt gefeiert haben. Ja, hoch die Tassen. Und das war mir damals schon zuwider. Man muss allerdings, und das ist eine schöne Anekdote, die kann ich jetzt hier gerade mal erzählen, man muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit nicht von meinem Job als Eventmanager leben konnte. Ja. Wir waren eine eierlegende Wollmilchsau. Wir haben Spiele entwickelt.
Ja.
Wir haben so dieses Horschlimmer weiße Bescheid.
Da kommen wir noch zu.
Also, sehr geil. Ja. Also sowas haben wir gemacht. Wir haben aber auch Events gemacht. Ja. Ich habe weiterhin Seminare gegeben. Ich habe bei der Bertelsmann Stiftung überall als Coach gearbeitet. Und ich war verlobt mit einer wundervollen Frau. Ist leider dann, die Beziehung ist kaputt gegangen, aber aus tragischen Gründen, ne, unsere Trauzeugen sind bei dem Tsunami damals gestorben. Deswegen hat diese ganze Beziehung dann so einen unglaublichen Dämpfer erhalten, dass wir einfach nicht so normal weitergemacht haben und dann irgendwann ging das Ding kaputt. Aber wir beide haben am Wochenende zusammen im Nachtleben gearbeitet. Ja, das heißt, mein ganzes Mindset war natürlich noch ein anderes, weil ich jeden Samstag in einem riesigen Club bei uns in Essen, Moody Art hieß der damals, zusammen mit meiner Verlobten und mit unseren Freunden, die auch alle im Nachtleben gearbeitet haben, als Tänzer, als Animateure, so alle Leute, die ich auch so auf meinen Partys eingesetzt haben, waren alles meine Freunde. Das war alles mein Freundeskreis, ja, die dann da getanzt haben, die dann da Animationen gemacht haben und so weiter, ne? Und deswegen kannte ich diese Art des Verhaltens. Und was mich so im Rückblick Jahre später sehr aufgeregt hat, ist, dass ich damals, ich würde sagen, ich habe so 2009 habe ich angefangen, das nicht mehr so dieses exzessive Saufen und diese ganzen unangenehmen Dinge, die ja alle immer erst in den letzten Stunden einer Veranstaltung aufgefallen sind. Ne? 90% der Leute waren ja da schon weg. Die haben das ja gar nicht erlebt. Aber wenn wir dann morgens um 4 oder um 5 da die sehr unangenehmen, betrunkenen Menschen von der Veranstaltung bringen mussten und uns dann beleidigen lassen mussten, ne, weil wir den Laden schon zumachen um 4 Uhr morgens oder so, da hätte ich mir rückblickend gewünscht, dass ich da deutlich stärker durchgegriffen hätte und gesagt hätte, mal, habt ihr sie noch alle?
Ja, ja.
Ne, verschwindet. Das passiert natürlich heute schon längst. Also ich würde sagen, wir haben dieses sehr starke Naja, guck mal, ich habe eben gesagt, ne, 13-jährige Tochter.
Ja.
Also ich sag mal, mindestens seit 13 Jahren hat sich das massiv verändert. Aber ich habe auch in der Zeit selber unheimlich viel gelernt. Ich meine, ich komme aus einer Generation mit einem klassischen Mann-Frau-Rollenbild. Mhm. Und du kannst noch so sehr denken, du bist wahnsinnig weltoffen und du hast ein tolles Mindset und du bist unglaublich liberal. Du hast unglaublich viele von diesen althergebrachten Rollenbildern und Glaubenssätzen in dir drin. Und du musst ständig gegen deine eigenen Vorurteile arbeiten und gegen althergebrachte Frauenbilder, und du musst dich öffnen für neue Rollenvorbilder, du musst dich öffnen für eine sehr diverse Gesellschaft mit eben nicht mehr einfach nur zwei Geschlechtern und so weiter und so fort. Und das ist total toll, wenn du dich drauf einlässt, aber ich glaube, jeder lügt, wenn er sagt, das fällt oder vielen Menschen in unserem Alter leicht.
Ja. Ja.
So, sondern das war ein Prozess, und der fiel mir Jahr zu Jahr leichter, und der Wirkbeschleuniger war tatsächlich meine Tochter.
Du hast selber gesagt, damals als diese, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, als das alles noch sehr viel Teil des Berufsalltags war, diese ganzen Alkoholexzesse und die damit verbundenen Übergrifflichkeiten unterschiedlichster Art, dass dich das angewidert hast, dass du das wirklich nicht mochtest. Gab es jemals dann infolgedessen auch einen Punkt, wo du mal, sagen wir mal Anfang der 2000er gesagt hast oder gedacht hast, also ich gucke mir das nicht mehr an, ich halte die Branche nicht aus. Also man könnte ja auch meinen, das wäre ja ein möglicher Schluss daraus, dass du sagst, diese Spielregeln, ne, wie du es gerade selber gesagt hast, die widern mich an, ich bin weg hier, Leute.
Also Anfang der 2000er bin ich ja gerade erst in die Branche gekommen.
Ja.
Bei mir war das Anfang der, ich sag mal, in der Zeit, als ich angefangen habe, am Anfang waren wir ja die Aruba Studios GmbH, und 2008 sind wir dann in die Aruba Events GmbH rüber. Und da haben wir das Spieleentwickler-Umfeld von dem Spiele-Event-Umfeld auch juristisch getrennt. Ne? Ich habe dann keine Spiele mehr entwickelt. Aber als ich dann quasi mein eigener Herr war, sind wir unter anderem auch Agentur der Kulturhauptstadt 2010 geworden. Und da habe ich für mich entschieden, ich will bestimmte Menschen einfach nicht mehr um mich haben. Ich brauche die nicht mehr. Ich habe die ignoriert. Wir haben die ignoriert bei der Sponsorensuche. Wir haben die ignoriert beim Adressieren oder Nachfragen, Call for Papers, ja, für unsere Veranstaltung. Sondern ich habe mich mehr und mehr den Leuten zugewandt, bei denen sich das unbeschwert und gut angefühlt hat. Ne? Wir haben zu der Zeit 2004 hatten wir ja damals den deutschen Spieleentwicklerverband gegründet, ne, der damalige Game, nicht zu verwechseln mit dem heutigen Game. Ne? Und da war ich dann 7 Jahre lang Hauptgeschäftsführer bis Ende 2010. Und innerhalb dieses sehr starken Verbandsnetzwerks habe ich halt auch unglaublich viele wahnsinnig tolle, wahnsinnig weltoffene andere Studios und Teams kennengelernt. Sehr stark männerdominiert damals noch. Das war, die Branche war eben damals viel, viel weniger paritätisch als heute. Aber das waren alles Menschen, die das ändern wollten. Und dann bin ich, das sind heute immer noch extrem gute Freunde und Freundinnen von mir. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, gut, was soll ich denn mit diesem ganzen althergebrachten Macho-Männer-Bild? Das brauche ich in meinem Leben nicht. Und habe mich eben einfach ganz ohne Drama in andere Richtungen weiter orientiert, ne? Und heute jetzt bei der DEFCON habe ich in meinem Team natürlich auch nicht-binäre Personen, ne? Natürlich habe ich die da drin, und natürlich sprechen wir nur Englisch bei uns, und natürlich haben wir Menschen aus aller Welt, die für uns arbeiten und so. Also das ist ja eine bewusste eigene Entscheidung. Und du kannst solche Entscheidungen immer überdramatisch in der Öffentlichkeit ausfechten, oder du kannst einfach sagen, nein, ich verändere jetzt mein Netzwerk, mein Profil. Ich brauche die Menschen nicht mehr. Ich will die nicht mehr in meinem Leben. Und dann fallen halt 2, 3 große Namen vielleicht weg, weil du mit den Persönlichkeiten nicht klarkamst. Aber du hast da andere Menschen, die zu unglaublich engen Freunden geworden sind. Ja, und die doch viel besser auch das abbilden, wofür unsere Branche eigentlich steht, dieses diverse, weltoffene, liberale. Zumindest 99% der Branche.
Um eine etwas leichtere Note hier reinzubringen, in diesem IGM-Online-Text war außerdem noch was anderes entstanden, da muss ich kurz nachfragen, und zwar, zur Erinnerung nochmal, 2021 war das, da hast du am Rande quasi erwähnt, dass du aktuell, also dann quasi vor 4 Jahren, noch an einem, also ganz privat, auch an einem Würfelspiel gerade herumentwickelst. Ist daraus was geworden eigentlich?
Ja, natürlich.
Ach Quatsch.
Das ist das beste Würfelspiel der Welt.
Wirklich? Moment.
Ja. Also das klingt jetzt hier wie abgesprochen. Ich muss mal ganz kurz sagen, das ist natürlich nicht abgesprochen gewesen. Aber das Spiel heißt Würfelkrieger. Und ich habe das damals in meiner Community, habe ich das allen Abonnenten auf meinem Twitch-Kanal, habe ich kostenlos so eine Version zugeschickt.
Ach Quatsch, ich sehe es gerade. Oh Gott, Saikoro Kenshi, ist es das?
Ja, genau. Also Saikoro Kenshi war damals die japanische Übersetzung. Wir haben aber jetzt aber gesagt, wir nennen das einfach Würfelkrieger.
Okay.
Und das ist ein hervorragendes Spiel. Und weißt du was? Ich bin privat, weil ich mir da Urlaub nehme, auf der Polaris.
Ach Quatsch.
Auf der Polaris habe ich einen kleinen 4 Quadratmeter Stand und da zeige ich meinen Würfel.
Ja, da komme ich aber hin. Das ist ja richtig lustig.
Wirklich.
Das ist ja Witz. Wahnsinn.
Also, wie geil ist das denn? Ja, schön. Einmal Game Designer, immer Game Designer, ne?
Das krass.
Lässt einen nicht los.
Okay, das muss ich kurz verarbeiten. Das ist ja jetzt wirklich, das muss ich mir direkt merken, dass ich dann auch da wirklich hinkomme. Das ist ja richtig lustig. Okay. Und da hast du auch ein tolles Stichwort gesagt. Einmal Game Designer, immer Game Designer. Da kommen wir noch zu einer großen Station, die ich mir aufgeschrieben hatte. Und zwar 2003, Gründung Aruba Games GmbH, gemeinsam mit Christian Kaufmann. Er war Programmierer, du Game Designer. Und ich habe damals an vor allem so, was ich nachgelesen habe, Auftragsarbeiten für RTL und die Bertelsmann Stiftung gearbeitet. Es gibt hier noch ein Wort, das kann ich handschriftlich natürlich jetzt nicht identifizieren. Aber ist auch nicht so schlimm. Und da sind so Spiele entstanden wie 2004, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. 2006, Young Stars, Fußballmanager. Und 2007, Weiße Bescheid, das Horst Schlemmer Quiz, das vorhin schon mal kurz im Raum stand. Du hast schon gesagt, um das auch zu verorten, nochmal biografisch, das war die Zeit der Eiermilch legenden Wollmilchsau. 2003, ja auch das Jahr, glaube ich, mit der Quo Vadis, die dazu zum ersten Mal gestartet ist, diese damalige Entwicklerkonferenz in Berlin. So, und ich möchte aber vor allem auf eine Sache hinaus. Da kann man ja 1000 Fragen stellen, aber eine, die mich wirklich besonders interessiert. Also du bist da sehr viel jünger als heute, ist ja logisch, ist ja Mathematik und entwickelst jetzt also diese Spiele mit. Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil ich habe die ehrlich gesagt also nicht gespielt, da war ja auch, ich sage einfach mal zu jung. Pass auf. Und diese Spiele, die haben ihre Fans. Wenn du heute zum Beispiel auf Amazon diese Spiele kaufen möchtest, dann gibt's da Rezensionen von Leuten, die das damals gespielt haben, gesagt haben, mega geil. Ihr habt da richtig viel Spaß gemacht, hat super cool. Aber es gibt natürlich auch noch die Fachpresseseite. Die haben sich die Spiele auch angeguckt. Und jetzt möchte ich mal kurz zitieren aus, und es führt auch alles zu einer Frage, keine Sorge. Ich möchte zitieren aus dem GameStar-Test von Daniel Maciejewski, der damals geschrieben hat, und ich zitiere mal zu dem Horst Schlemmer-Quiz-Spiel. So. Ich zitiere, das Weiße Bescheid-Spiel reicht dennoch nicht an die Genre-Referenz heran und das hat mehrere Gründe. So werden die Fragen im Vergleich zum Konkurrenten etwas steril präsentiert und lieblos aneinander geklatscht. Die ein oder andere elegante Überleitung hätte da Wunder gewirkt. Zwar wird das laufende Spiel immer wieder durch unzählige und stets witzige Einspiele unterbrochen. Und damit übrigens spielt Daniel Maciejewski darauf an, dass man zum Beispiel 500 Punkte vorne wegbekommt, wenn man bei der Anmeldung sagt, dass man eine Frau ist. Also sowas zum Beispiel, naja. Weiter geht's. Ein weiteres Problem ist die fehlende Dynamik bei den Fragen. Minispielchen wie in You Don't Know Jack, in denen sie beispielsweise Antworten von Hand eintippen müssen, fehlen. Da ist mir dann die Langzeitmotivation. Dann geht es noch um technische Probleme. Dann schreibt er sogar, das wäre geschludert programmiert gewesen. Und worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Da ist man also jetzt vor über 20 Jahren frisch gegründeter quasi Game Designer, kann dann so riesen Lizenzen mitarbeiten und ist, das nehme ich einfach mal an, stolz auf das, was da entsteht und liest jetzt solche Texte über die eigene Arbeit. Hat das irgendwas mit dir damals gemacht oder wie bist du damit umgegangen?
Also, das hat mit mir verblüffend wenig gemacht,
ja,
weil ich immer schon sehr gut in der Lage war, eingesetzte Mittel, Möglichkeiten und Ergebnis zu sortieren.
Verstehe.
Und ich kenne natürlich das Produktionsbudget, was wir hatten. Und das war ein RTL Games, gab es ja damals noch.
Ja.
Und es war ein Produktionsbudget, da ging die Hälfte, glaube ich, schon an Harpe Kerkeling.
Ach du liebe Zeit.
Ja. Also wir haben das, dass wir das Ding überhaupt fertig gekriegt haben.
Ja, krass.
Überhaupt mit dem Budget fertig gekriegt haben und so. Das war schon ein Wunder. Ich hatte die Zeit meines Lebens, weil ich 7 Tage lang mit Harpe Kerkeling im Studio war bei dem wundervollen Kollegen von K&S in Essen. Mhm. Und wir haben eine Woche lang Videos aufgenommen. Und Harpe ist einfach genauso ein fantastischer Mensch, wie man den so wahrnimmt. Ich habe die ganzen Gags geschrieben. Das heißt, ich kann behaupten, dass Harpe Kerkeling einige meiner Gags gespielt hat. Ich meine, wer kann das schon von sich sagen? Und trotzdem hat er auch, ich würde sagen, mindestens mal 70% meiner Gags hat er nicht so gespielt, wie ich die aufgeschrieben habe. Mhm. Sondern er ist halt hingegangen und hat gesagt, Stefan, das ist eine schöne Idee, aber. Und hat die dann halt improvisiert. Ganz, ganz viel von dem, was man heute so an kleinen Videos aus der Zeit noch sehen kann, die sind fast alle im Netz. Da weiß ich sehr genau noch, welches war jetzt meins und welches war das, was Harpe dann mit seiner Genialität angepackt hat. Und auf alles andere hatten wir tatsächlich verblüffend wenig Einfluss. Wir wollten ja einen You Don't Know Jack-Klon machen als Grundlage.
Ja.
Und dann wurde ziemlich klar, um jetzt hier zum Beispiel das mit dem Eingeben, um das zu machen, hätten wir nochmal 25.000 Euro mehr Produktionsbudget gebraucht, weil das eben nicht so trivial ist zu machen. Du musst ja dann auch Sounds haben, ne? Und so weiter und so fort. Da hängt ja mehr dran als nur das reine Programmieren. Ja, und dann fiel das halt weg. Und dann fiel hier was weg und da was weg. Und so haben wir nachher, wie ich finde, ein sehr, ich sag immer, sympathisches Spiel gemacht. Mhm. So, mehr aber nicht. Aber Kritik auszuhalten fällt jedem Menschen, der für etwas brennt, natürlich nicht leicht.
Ja.
So, aber ich habe das Ding nicht auf den Markt gebracht und habe damals gedacht, meine Fresse, ist das ein Wunderwerk geworden, sondern ich wusste ganz genau, wo die Schwächen sind. Ja, weil wir wussten, was wir nicht machen durften, weil wir wussten, wofür wir kein Geld hatten, weil wir wussten, wo wir nochmal 3 Monate mehr Zeit hätten haben wollen. Also das typische Problem eines jeden Indie-Teams, was extern finanziert wird, was mit einer Idee rumgelaufen ist, die Idee gepitcht hat, Leute begeistert hat dafür, um dann festzustellen, okay, die haben in ihrem Katalog, ich sage jetzt irgendeine Zahl, die stimmt nicht, ne? Aber die haben noch 250.000 Euro für dieses Jahr übrig. Wir bräuchten eigentlich 375, ja komm. Dann nehmen wir mal lieber die 250, da werden wir schon was Vernünftiges mit hinkriegen. So. Und so legen ja unglaublich viele Indie-Teams jedes Mal wieder los und sind dann zum Frust verurteilt.
Ja.
Ne?
Ja.
So, und da dem kannst du nur entgegenwirken, indem du von vornherein sehr realistisch abschätzt, wie wird die Qualität dessen, was ich da morgen publische, also veröffentliche. Oder wie wird das Event, zu dem ich morgen Abend die Türen öffne. Ne? Also wenn man jetzt hier, du warst ja beim Deutschen Computerspielpreis dabei, ne, da weißt du ziemlich genau, was ist jetzt in diesem Jahr von deinen ursprünglichen Ideen, die du ein halbes Jahr vorher hattest und wo du zusammengesessen hast, was ist mit dem Budget, was wir da nachher hatten, möglich gewesen, was war umsetzbar, was nicht. Fühlt sich das an, als hätten wir das Beste aus dem gemacht, was wir hätten machen können? So, und die Frage musst du dir halt ehrlich beantworten. Und darin liegt die eigentliche Kunst. Du wirst nie, nie, nie irgendetwas machen, womit alle zufrieden sind. Und ich weiß jetzt schon, natürlich werden nach unserer Gamescom-Woche Leute sich über irgendetwas bei der Gamescom aufregen und über irgendetwas an den Ständen aufregen und über irgendetwas beim Catering aufregen. Die werden sich über irgendwas bei der DevCom aufregen und so weiter und so fort. Aber solange du als Verantwortlicher oder auch Kreativer sagen kannst, ich habe wirklich alles gemacht, was möglich war und habe mir nicht vorzuwerfen, dass ich an der und der Stelle richtig einen Bock geschossen habe und richtig Mist gebaut habe, sehr viel mehr kannst du nicht tun. Und das, du kannst dich dann kaputt machen an den nicht existierenden Möglichkeiten oder du kannst hingehen und sagen, im Rahmen meiner Möglichkeiten habe ich wirklich alles gegeben. Und das Gefühl, das musst du natürlich haben. Und wenn du das nicht hast und wenn du feststellst, ich habe eben im Rahmen meiner Möglichkeiten nicht alles gegeben, dann musst du so ehrlich zu dir sein und sagen, gut, das hätte deutlich besser werden können, wenn ich mich mal besser fokussiert hätte.
Spannend. Ich habe noch 2 Fragen für dich. Ich weiß, ich habe die Uhr im Blick, das Auto quasi fährt in 10 Minuten vor bei dir, etwa mehr oder weniger, keine Sorge.
Der Helikopter, achte drauf. Du weißt, wie es
sehr,
ist.
Es läuft einfach, es läuft. Sehr gut. und zwar die eine Frage, ich weiß nicht, wie interessant die viele Leute da draußen ist, aber ich muss fragen, weil ich mir das suche. Also ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich es mir vorstellen soll. Nochmal 2003, auf der einen Seite Horst Schlemmer Spiele und Co., die Spiele, die du als sympathisch beschreibst und die jetzt in der Rückschau also ich sage einfach mal, so liebenswert trashig sind vielleicht. Kann man das irgendwie so umschreiben? Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Und auf der anderen Seite schmierst du die Brötchen und öffnest die Toren zur Quo Vadis. Dieser, ja, also ich meine, der Titel ist sogar auf Latein. Ehrfürchtigen, will sie sein, Entwicklerkonferenz, die jetzt zum ersten Mal startet. Hast du das irgendwie als Schizophrenie wahrgenommen? Also als krasser Gegensatz irgendwie? Das Portfolio, an dem du arbeitest und die Art von Konferenz, die du ja gerade aufmachst?
Ja. Das war alles zufällig. Das sind alles Zufallsprodukte gewesen. Da war nichts, aber auch wirklich gar nichts davon war geplant. Wir haben damals, das Einzige, was in meinem Leben wirklich geplant war, war die Zeit, als ich in meinem Studium in Essen Germanistik, Psychologie und Politik studiert habe und da jemand von einer Unternehmensberatung in unsere Seminarräume gekommen ist und gesagt hat, ich habe gehört, Sie können gut mit Word umgehen. Könnten Sie sich vorstellen, für uns Seminare zu machen? Dieser Moment, ja, das war eine geplante Antwort. Da habe ich gesagt, Seminare, total gerne. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann hatte ich einen lieben Freund, der hat das richtig ernst genommen und hat da eine Firma rausgemacht, hat uns dann als DozentInnen von der Uni weggebucht und wir haben angefangen, Seminare zu geben. Das war so 94, 95 in der Ecke. Ne?
95 steht in meinen Notizen. Also du weißt es am Ende besser, aber ich habe mir 95 aufgeschrieben.
Ja, das kommt auch hin. Ne? Ich habe vorher immer schon mal so ein paar Workshops gegeben, aber dass ich da so richtig eingestiegen bin, um dann auch zu entscheiden, ich mache mein Studium nicht zu Ende und so weiter und so fort. Heute wird man sagen, du bist von der Uni abgeworben worden. Ne? Damals war das eher so ein Studium abgebrochen. Ja. Das war eine wirklich bewusste Entscheidung und danach war das ein reines Empfehlungsmanagement. Ich bin ständig weiterempfohlen worden. Wir haben hier jemanden, der kann das und das, der könnte bestimmt auch Projektmanagement-Seminare machen, wollen Sie den haben? Und so bin ich dann irgendwann Rhetoriktrainer bei der RWE AG geworden. Ich bin Projektmanagement- und Zeitmanagement-Trainer bei Saint-Gobain geworden, so einem riesigen Glaskonzern. Und dann bei der Bertelsmann Stiftung gelandet. Ja. Und bei der Bertelsmann Stiftung habe ich in meiner Vorstellungsrunde immer gesagt, und meine Hobbys sind Computerspiele spielen. So, und die Bertelsmann Stiftung, die sitzt halt in Gütersloh. Und in Gütersloh saß damals Ascaron. Und Ascaron war einer der Treiber hinter der ersten IHK-zertifizierten Ausbildung zum Game Designer. Und die brauchten einen vernünftigen Coach, der das Ding organisieren kann, diese Ausbildung mit 7 Leuten oder 8 Leuten, die damals diese Game Designer-Zertifizierung machen wollten. Und dann haben die überlegt, wen haben wir denn in unserem Pool, der das kann? Würde Reichert, der spielt doch. Der muss doch wissen, wie man Spiele macht. So und so bin ich dann dahin empfohlen worden. Und dann habe ich mich in die Branche verliebt, ne? Das, wie du weißt, natürlich sehr leicht ist, weil die Menschen so toll sind. Und habe dann damals so meine Mentoren kennengelernt, ne? Tom Putzki ist heute noch einer meiner wirklich, wirklich engen Freunde. Und aber auch Holger Flöttmann, der Chef von Ascaron, Michael Batti, der heute Professor ist, und Thomas Friedmann, ja, mit dem ich auch wahnsinnig viel gemacht, zusammen den Gameverband nachher geleitet und so. Also das waren alles unheimlich prägende Figuren für mich. Und aus dieser Euphorie heraus, mein Gott, sind die nett. Mhm. Und dem Zufall, dass die Phänomedia pleite ging, habe ich dann mit Christian Kaufmann, der vorher da programmiert hat, gesagt, Christian, komm, dann machen wir sowas wie Moorhuhn, nur besser. Ja. Und dann haben wir diese Firma gegründet. Und der Name war falsch, weil wir dachten, wir sind cool. Wir haben gedacht, Aruba Studios, da stehen die ganzen illegalen Download-Server.
Oh, wow. Bei uns.
Das ist aber die Honeymoon-Insel der Amerikaner, wie jeder Friends-Folgengucker weiß, ja, weil die auch in Friends Honeymoon auf Aruba gemacht haben. Also auch das war ein Zufall und dann ist zufällig bei uns in der Nähe in Oberhausen die Firma Similis damals an diesem Projekt Ich bin ein Star, holt mich hier raus dran gewesen. Und Christian kannte die und dann haben die uns gefragt, könnt ihr da helfen, könnt ihr da einspringen, wir schaffen das nicht. Dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir das, was soll schon schief gehen. Dann haben wir dieses Spiel übernommen, dann sind die pleite gegangen in der Produktion. Die Agentur, die beauftragt hatte, ist pleite gegangen in der Produktion. Die RTL Games, die dahinter standen, haben gesagt, wir haben 250.000 Euro da reingegeben, wir haben nichts mehr. Ja. Und sie und wir so wie 250.000, wir kriegen nur 75, davon haben wir aber nur 25 bekommen. Ja. Und dann haben wir quasi für 25.000 Euro, also für 10% des Geldes, was ursprünglich mal im Raum war, haben wir dann dieses Ding fertig gemacht. Das sind alles so alte Kriegsgeschichten, aber das zeigt, wie zufällig das alles war. Ne?
Ja.
Und ich konnte immer schon gut Seminare geben. Und dann habe ich gedacht, scheiße, ey, alle gehen hier pleite, Phenomedia pleite, Piranha Bytes waren ja Teil der Pheno, ne? Mhm. Riesenkrise. Wie geht's denn jetzt weiter? Und da war der Name Quo Vadis, deutsche Spielebranche. Und eigentlich habe ich nur diese Frage in den Raum gestellt. Und dann sind wir unten in Oberhausen, neben Essen, ne, in Oberhausen sind wir ins Technologiezentrum Umwelt und Natur gegangen und haben da die erste Quo Vadis, deutsche Spielebranche gemacht. Und auch der Name war zufällig. Das Ding hieß dann 14 Jahre lang Quo Vadis.
Ja,
das war keine Markenstrategie. Also du merkst, mein Leben war über viele Jahre eine Aneinanderreihung von Zufällen und vor allen Dingen ein Learning by Doing. Und ich habe so oft da gestanden und habe gedacht, what the fuck, was mache ich hier? Ja, wieso tue ich mir das alles an? Und gleichzeitig habe ich dann auf meinen Freundeskreis geguckt und habe gedacht, ja, die Frage beantwortet sich ganz von alleine, wegen den ganzen verrückten Menschen, mit denen ich hier arbeiten darf. Und das war absolut die richtige Entscheidung.
Für alle da draußen, die kein Latinum übrigens haben, es war mein Fehler, das nicht sofort zu erklären. Quo Vadis heißt, wohin gehst du, wörtlich übersetzt. Damit wird's klar, was du meintest. Aber habe ich verpasst, den Leuten, die schon unruhig wurden, zu erklären, was es damit auf sich hat.
Die alten Latein-Hobbyisten.
Ja, wer weiß. Eine Frage habe ich noch und dann nur ganz fix noch, aber ich muss fragen, weil auch das finde ich, mich interessiert es einfach. Und zwar, du hast eben noch, es gibt noch so vieles, über das man noch sprechen könnte. Du hast noch ein paar Dinge davon angerissen und eine Sache, die, wie ich finde, sich neben diesen glücklichen Zufällen durch deine Arbeitsbiografie sich zieht, ist die Tatsache, dass du einfach unfassbar viele Sachen gegründet hast, also diese ganzen Veranstaltungen und Networking-Events und Firmen. Ich las sogar von einer Theatergruppe, die du mal vor langer, langer Zeit gegründet hast.
Mitgegründet.
Ja, ja. Die große Frage ist jetzt, und damit möchte ich dieses schöne Gespräch beenden, was fehlt noch? Was willst du in deinem Leben unbedingt noch gründen? Was ist noch auf dem Zettel ganz oben?
Also gründen,
ja,
als solches will ich gar nichts mehr.
Okay.
Ich bin glücklich mit allem, was ich ins Leben gerufen habe und allem, was ich gemacht habe. Was ich aber noch umsetzen möchte, das sind tatsächlich noch drei Projekte. Das eine Projekt ist, ich möchte unbedingt ein Buch zu Ende schreiben. Also ich arbeite an so einem Fantasy-Universum, das nennt sich Der Pakt. Ja. Das ist ein Hobbyprojekt, da arbeite ich seit über 10 Jahren dran und schreibe immer wieder Kurzgeschichten und jetzt ist mein Sohn in einem Alter, wo er mit mir da dran schreibt. Das ist total toll und es macht wahnsinnig viel Spaß. Das zweite ist, ich möchte unbedingt wieder mehr Spiele designen, deswegen jetzt dieser Schritt mit Würfelkrieger, ne? Um neben all diesem sehr businesslastigen Zeug auch weiter Kreatives machen zu dürfen. Und der dritte Bereich, der ist eher so ein emotionales Ding. Ich möchte diese Welt nicht der AfD überlassen und den rechten Populisten. Und deswegen werde ich ganz, ganz sicher noch sehr viel mehr in dem Umfeld machen. Also du siehst
stark,
die Dinge, die ich mir so vornehme, sind alle nicht wirklich beruflicher Natur.
Ja, spannend.
Ja, das ist toll, was ich jetzt mache und da habe ich sehr viel Spaß dran und das sind tolle Projekte und da muss jetzt nichts noch neben gegründet werden. Ja.
Ich bin sehr gespannt, all das, und das meine ich ernst, mitzubeobachten, mitzuverfolgen. Ich sage es immer wieder gerne, auch dir. Ich habe hier dieses wunderbare Format, okay, cool, trifft wieder. Da lade ich Leute ein nach einiger Zeit oder wenn einfach im ersten Gespräch nicht alles genannt werden konnte. Da wird irgendwann bei dir mal eine kleine Brieftaube reinflattern, dann kannst du die öffnen oder was sie da in der Hand hält und sagen, guck mal hier, da komme ich nochmal vorbei. Oder auch nicht, du kannst dir alle Ruhe nehmen, um zu antworten, musst du nicht jetzt dich festnageln lassen.
Ja, natürlich komme ich wieder, ich muss noch die ganzen dreckigen Geschichten rausholen.
Ich weiß nicht, das müssen wir richtig rahmen dann.
Wenn ich erstmal loslege.
Oh je. Da ist sie dahin, die Atmosphäre. Nein, also ohne Witz, vielen Dank für diese über eine Stunde, die du dir Zeit genommen hast. Ich fand das sehr interessant, sehr interessant. Vielen Dank auch für die Offenheit, das war toll.
Sehr gerne.
Toll.
Gerne wieder.
Ich wink dir zu, bis dann.
Bis dann.
So, das war mein Gespräch mit Stefan Reich und ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn dem so ist, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euren Freundinnen und Freunden von diesem wunderbaren Podcast zu erzählen, damit dieser noch weiter wachsen kann. Hinterlasst doch gerne eine Rezension bei Apple, Spotty, oh Gott, da, wo man Rezensionen hinterlassen kann. Wäre wirklich eine großartige Sache. Oder denkt über eine Mitgliedschaft bei Steady nach. Wie gesagt, für 5 Euro im Monat jederzeit kündigbar seid ihr dabei. Dienstag und Freitag gibt's dann mindestens extra Folgen, die sich drehen um Spiel und Spielkultur, unser allerliebstes Hobby. So, und nun, schöne Zeit, passt auf euch auf, wir hören uns ganz bald wieder.